Dieser Podcast wird unterstützt von Fruitz, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Am vergangenen Montag, dem 17. Juni, trifft die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler eine folgenschwere Entscheidung.
My decision to support this law has been intensely debated. I know I will face opposition in Austria on this, but I'm convinced that this is the time to adopt this law.
Sie stimmt im EU-Rat für ein großes Naturschutzgesetz und gegen den Willen ihres Koalitionspartners, der ÖVP.
Mit so einem krassen Fehlverhalten einer Ministerin, eines Koalitionspartners, müsste die Koalition beendet werden.
Bundeskanzler Karl Nehammer beruft noch am selben Tag eine Pressekonferenz ein.
Ich glaube tatsächlich, dass die ÖVP ein bisschen am falschen Fuß erwischt worden ist. Die hat nicht gedacht, dass Gewessler so weit gehen würde.
Für einen Moment sieht es so aus, als könnte die Koalition platzen.
Wenn Sie mich nach meiner Emotion fragen, wie es mir gefühlsmäßig geht dabei, würde ich sofort sagen, ja, es ist Zeit. Das hat so keinen Sinn. Der grüne Koalitionspartner hat sein wahres Gesicht gezeigt.
Dann für viele Beobachter die überraschende Nachricht. Die Regierung hält. Aber das Verhältnis von ÖVP und Grünen ist 3 Monate vor der Nationalratswahl völlig am Ende.
Die Regierung fühlt sich gerade ein bisschen auf wie im Kindergarten. Man könnte sagen, in der Kita. Es wird darum gestritten, wer in der Sandkiste sitzt. Es wird darum gestritten, wer das Kübelchen haben darf und wer das Schaufelchen nehmen darf.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria rekonstruieren wir, wie ein Naturschutzgesetz beinahe die österreichische Regierung gesprengt hätte. Wir sprechen mit der Umweltministerin selbst über ihre Entscheidung. Und wir fragen, ob das Experiment einer Kooperation von Konservativen und Ökopartei mit der jüngsten Eskalation endgültig gescheitert ist.
Die ganze Geschichte beginnt mit einer neuen EU-Verordnung, die für mehr Klimaschutz sorgen soll. Das sogenannte Renaturierungsgesetz. Das klingt erstmal etwas kompliziert, ist aber eigentlich recht einfach erklärt.
Ganz grob geht es beim Renaturierungsgesetz darum, auf gewissen zerstörten Naturflächen diese wiederherzustellen.
Sie hören hier unsere Kollegin Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Das Renaturierungsgesetz ist Teil des Green Deals der Europäischen Union, also dem großen Fahrplan, den die EU ihren Mitgliedstaaten im Kampf gegen die Klimakrise vorgibt. Bei der Renaturierung geht es darum, dass Naturflächen wieder so hergestellt werden, wie sie früher mal ausgesehen haben.
Ein recht anschauliches Beispiel sind Flüsse, die begrenzt wurden, also reguliert wurden und dadurch eben der natürliche Flussverlauf nicht mehr existiert und dass der eben rückgebaut wird, also dass der Fluss wieder mehr Raum bekommt. Die Befürworter prognostizieren durch dieses Gesetz auch gesündere und vielfältigere Wälder, die wieder geschaffen werden sollen, mehr Naturräume in Städten, feuchte Moore etc.
Durch die Renaturierung versiegelter Flächen soll zum Beispiel CO2 besser gespeichert werden können. Aber auch die Artenvielfalt soll steigen. Aus Sicht von Umweltorganisationen und grünen Parteien ein wichtiges Vorhaben.
Die Grünen haben logischerweise von Beginn an klargemacht, dass sie für dieses Gesetz sind. Es ist ja auch ein Gesetz, das im Grunde dem Markenkern der Grünen entspricht, also eben die Wiederherstellung von Natur an der Stelle von Beton, wenn man es so ganz plakativ ausdrücken möchte.
Ganz anders sieht das die Volkspartei.
Die spricht von der Gefahr der Überregulierung und hat eben davor gewarnt, dass es auch für Landwirtinnen und Landwirte in Österreich dazu Problemen kommen kann.
Umweltthemen liegen in Österreich in der Verantwortung der Bundesländer. Deshalb haben sich vor der Abstimmung im EU-Rat auch die Landeshauptleute, also sowas wie in Deutschland die Länderchefs, mit dem Renaturierungsgesetz beschäftigt.
Das ist gewissermaßen ein Österreich-Spezifikum, dass sich die Bundesländer zusammentun können und im Rahmen einer einheitlichen Stellungnahme ihren Willen ausdrücken.
Dazu muss man wissen, in 7 der 9 Bundesländer regiert die ÖVP mit. Und in einer Stellungnahme richten sich alle Länder einstimmig gegen das Gesetz. Leonore Gewessler signalisiert deshalb zunächst, dass sie sich bei der Abstimmung im EU-Rat auch an diesen Beschluss halten will.
Dann aber, ein paar Wochen bevor es tatsächlich zur Abstimmung kam auf EU-Ebene über das Gesetz, ist es dazu gekommen, dass zwei Bundesländer, die SPÖ geführt sind, also durch die Sozialdemokraten regiert, dass die ausgeschert sind von dieser Stellungnahme und zumindest mal öffentlich kundgetan haben, ja, sie wären jetzt eigentlich doch dafür, dass dieses Gesetz kommen soll.
Die Grünen und allen voran Umweltministerin Leonore Gewessler sehen darin ihre Chance.
Dass Wien und Kärnten in dem Fall ihre Meinung geändert haben und von dieser Stellungnahme abgeweicht sind, war ganz bestimmt der ausschlaggebende Grund, dass Leonore Gewessler oder auch im ganzen Klimaschutzministerium der Prozess gestartet wurde, zu schauen, wie man jetzt dann tatsächlich zustimmen kann.
Die Grünen geben mehrere private Gutachten bei Rechtsexperten in Auftrag, um zu klären, ob die Ministerin noch an die Haltung der Bundesländer gebunden ist. Und diese kommen zu dem Schluss, sie ist es nicht.
Einen Tag vor der Abstimmung im EU-Rat tritt Leonore Gewessler dann vor die Presse.
Wenn es am Montag, also morgen, eine Abstimmung gibt, kann sich der belgische Vorsitz auf mein Ja, aufs österreichische Ja verlassen und damit rechnen.
Daraufhin wurde in der ÖVP eigentlich mehr oder weniger allen klar, okay, die Grünen meinen das ernst. Leonore Gewessler hat offensichtlich vor, womöglich wirklich ihr Vorhaben umzusetzen und Ja zu diesem Renaturierungsgesetz zu sagen.
Im EU-Rat war bis zur Abstimmung nicht klar, ob überhaupt eine Mehrheit für die Verordnung zustande kommen kann. Es ist nämlich so, der Verordnung müssen 55% der EU-Staaten zustimmen. Und die müssen insgesamt wiederum mindestens 65% der EU-Bevölkerung widerspiegeln. Wie viel Gewicht ein Land also hat, das hängt auch von der Größe seiner Bevölkerung ab. Und das kleine Österreich ist das Zünglein an der Waage.
Österreich hatte in diesem Fall, und das ist ja doch eigentlich eher ungewöhnlich, tatsächlich den finalen Ausschlag gegeben, dass dieses Gesetz durchgeht. Also ohne die Stimme aus Österreich wäre dieses Gesetz so nicht beschlossen worden.
Für die ÖVP ist mit dem Vorstoß der grünen Umweltministerin Feuer am Dach. Karl Nehammer versucht sogar auf EU-Ebene noch vor der Abstimmung zu intervenieren. Er schreibt einen Brief an den Vorsitzenden des EU-Rats, in dem er erklärt, die Umweltministerin sei gar nicht bevollmächtigt, für das Gesetz zu stimmen.
Die Grünen kontern und schreiben ihrerseits einen Brief an dieselbe Adresse, in dem sie erklären, die erhobenen Vorwürfe des Bundeskanzlers seien falsch.
Die Verwirrung war ja wohl eigentlich komplett und aus Brüssel kam ja auch die relativ klare Antwort, bitte löst eure Probleme erstmal zu Hause.
An der Entscheidung von Leonore Gewessler ändert das dann aber nichts mehr.
Wenn mich in 20, 30 Jahren meine zwei Nichten fragen, was hast denn du eigentlich damals getan, dann will ich nicht sagen, ich wollte, aber ich war zu feig, sondern ich will sagen, ja, ich habe in dem Moment meine Verantwortung übernommen.
Und am frühen Montagnachmittag heißt es dann:
Bürger, Bürgerinnen, Städte, Regionen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Unternehmen erwarten von uns, dass wir heute eine zukunftsgerechte Entscheidung treffen. Und daher stimme ich heute für die Annahme des Vorschlags.
The majority required to adopt the text has been reached and the document is therefore formally adopted by the council.
To all of you inside the room.
Leonore Gewessler stimmt zu. Das Naturschutzgesetz ist beschlossen.
Die ÖVP hat das wirklich, man kann sagen, überhaupt nicht sportlich genommen und hat gleich ziemlich aufgedreht. Das hat sich der Kanzler noch am selben Tag vor die Medien gestellt.
Der grüne Koalitionspartner hat sein wahres Gesicht gezeigt. Ist zwar auf der einen Seite moralisierend, bis geht nicht mehr, und auf der anderen Seite aber sofort bereit, die Ideologie über Verfassung und Recht zu stellen.
In Österreich kleben an diesem Nachmittag Politikbeobachter und Journalistinnen schon fast an den Bildschirmen.
Ich bin ja schon ein wenig länger im Geschäft und bei mir war es so, dass ich so eine Unruhe in mir gespürt habe. Also ich habe mir gedacht, boah, heute ist ein Tag, an dem kann wirklich was passieren.
Das ist unsere Kollegin Petra Stoiber, stellvertretende Chefredakteurin beim Standard. Auch sie glaubt an diesem Montag, dass die Regierung womöglich gleich zerbricht.
Da habe ich mir schon gedacht, okay, die sitzen zusammen jetzt in der ÖVP und überlegen, was sie tun könnten. Und möglicherweise kommen sie zu dem Schluss, dass es jetzt aus und vorbei ist. Denn die sind wirklich gekränkt. Also das hat man auch mitbekommen, so von außen.
Dann aber verkündet Karl Nehammer:
Ich werde das nicht tun. Und ich tue das deshalb nicht, Weil es wichtig ist, dass dieses Land geordnet, ohne Chaos, ohne das sogenannte Freispiel der Kräfte, das sich dann im Parlament entwickeln kann, dass dieses Land eben nicht in diesem Chaos versinkt.
Aber auch wenn Karl Nehammer die Regierung fortsetzen will, er richtet harte Worte an die Ministerin.
Der Kanzler hat ihr einen Rechtsbruch vorgeworfen. Schlussendlich hat die ÖVP auch davon gesprochen, ihr Vorgehen sei fürchterlich und gefährlich. Gewessler wurde als Rechtsbrecherin tituliert, die jetzt außerhalb des Verfassungsbogens steht.
Die ÖVP kündigt an, eine Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gerichtshof einzubringen, weil Gewessler aus ihrer Sicht ja nicht abstimmungsberechtigt war. Und sie verklagt Leonore Gewessler persönlich wegen Amtsmissbrauch.
Der Verfassungsdienst meint zur Renaturierungsverordnung, die einst einheitliche Ablehnung der Länder zu der Verordnung wäre für die Ministerin nach wie vor bindend.
So wie hier im ORF zusammengefasst, argumentiert die ÖVP. Ihrer Meinung nach hätte sich Gewessler also an die Stellungnahme der Länder halten müssen und nicht für das Gesetz stimmen dürfen.
Die Rechtsexpertinnen und Experten in Österreich sind sich da allerdings nicht ganz einig. Juristen, auf die sich die Grünen beziehen, argumentieren wiederum,
dass diese Stellungnahme zu einem aus meiner Sicht alten Entwurf ergangen ist, sprich die Prämissen, die damals galten, bei der Letztfassung überhaupt nicht mehr zählten.
Und dann gibt es noch einen Punkt, den die Grünen immer wieder nennen. Die ÖVP habe selbst schon Entscheidungen auf Basis von Privatgutachten getroffen. Und zwar in der vorherigen Regierung mit der FPÖ. Damals ging es um die Familienbeihilfe, also einen Geldbetrag, den Familien mit Kindern in Österreich erhalten. Die Regierung wollte damals, dass diese Unterstützung gekürzt wird, wenn Eltern in Österreich arbeiten, die Kinder aber im Ausland leben.
Da hat der Verfassungsdienst gesagt, nein, das geht nicht. Und was hat die ÖVP gemacht? Sie hat sich ein Privatgutachten organisiert. Und das sind so Dinge, die jetzt die Grünen als Argument auch verwenden und sagen, Entschuldigung, die ÖVP macht das die ganze Zeit, jetzt machen es wir und jetzt ist es furchtbar.
Die ÖVP hat dazu allerdings eine ganz eigene Auslegung, die in der Nachrichtensendung ZIP2 im ORF sogar zu einem kleinen Streit zwischen der Verfassungsministerin Caroline Edtstadler und dem Moderator Armin Wolf führte.
Und es gab danach auch ein Gutachten des Verfassungsdienstes und der hat selbst gesagt, dass er zu wenig Grundlage hat, um diese Frage letztgültig zu beurteilen.
Nein, das stimmt nicht, Frau Edtstadler. Das stimmt nicht, sondern es gab das Gutachten von Herrn Matzal, das hat die ÖVP, die jetzt sehr erregt ist, ja, über Privatgutachten beauftragt.
Ein weiteres Argument für den Alleingang der Umweltministerin lautet, auch die ÖVP würde immer wieder Entscheidungen auf EU-Ebene gegen den Willen der Grünen treffen.
Ein Beispiel, das auch von Seiten der Grünen immer wieder genannt wird, ist das Schengen-Nein zu Rumänien und Bulgarien durch den Innenminister. Da haben sich die Grünen ja dann relativ klar positioniert und meinten, ja, also sie hätten das so nicht gemacht. Das hat auch der Vizekanzler in meiner Erinnerung relativ klar so formuliert.
Jedenfalls sind sich die Grünen ihrer Sache offenbar ziemlich sicher.
Wir haben jeden Schritt eben untermauert und zwar auch mit rechtlicher Expertise. Mehr kann man dazu nicht mehr sagen.
Das sagt Vizekanzler Werner Kogler gegenüber dem ORF. Ob die grüne Umweltministerin tatsächlich rechtliche Konsequenzen treffen werden, das lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen.
Sagen wir mal so, die Mehrheit der Europarechtsexpertinnen ist, glaube ich, der Ansicht, zumindest nach dem, was wir im Standard recherchiert haben, dass diese Beschwerde beim EuGH jetzt keine Aussicht auf Erfolg hat oder keine große Aussicht auf Erfolg hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch die Mehrheit der Verfassungsrechtler sagt, diese Amtsmissbrauchsklage eher keine Aussicht auf Erfolg. Also ich glaube, rechtlich wird jetzt nicht viel an ihr hängen bleiben.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Inside Austria kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Der vorzeitige Bruch der Regierung ist nach Karl Nehammers Ankündigung vom Tisch. Die Luft in der Koalition ist allerdings so dick wie noch nie. Das jüngste MinisterInnen-Treffen fand gar nicht mehr persönlich, sondern via E-Mail statt.
es ist einfach wirklich kindisch zu sagen, ja okay, wir machen weiter, aber Ministerrat, das schaffen wir nicht mehr, dass wir uns als Minister, als Regierung an einen Tisch setzen. Also machen wir es nur mehr via E-Mail, Umlauf, Beschluss, was auch immer. Entschuldigung, aber das ist wirklich absurd. Und insofern stehen beide nicht besonders gut da.
Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode regiert sich die konservativ-grüne Koalition also mehr schlecht als recht durch ihre verbleibende Zeit. Dabei hatte alles so hoffnungsvoll begonnen.
Die Grünen und die Volkspartei sind zwei sehr unterschiedliche Parteien und gerade deshalb waren die Verhandlungen inhaltlich auch so herausfordernd.
4,5 Jahre ist es jetzt her, dass Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor die Presse trat und verkündete, seine Partei geht eine Koalition mit den Grünen ein.
Und ich bin mehr als nur zufrieden, weil wir in der Systematik einen neuen Weg gewählt haben. Wir haben nicht versucht, uns wechselseitig auf Minimalkompromisse hinunterzuverhandeln, sondern wir haben ganz bewusst das Beste aus beiden Welten vereint.
Es ist der 1. Jänner 2020. Geradezu euphorisch präsentieren Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler den neuen Weg, den sie gemeinsam antreten wollen. Die erste konservativ-grüne Koalition, die Österreich je hatte. Eine Regierung aus zwei völlig unterschiedlichen Parteien, die ganz im Zeichen der Arbeitsteilung stehen soll. Jeder kümmert sich um seine Kernkompetenz.
Gemeint war damit aus Sicht der Kurzstrategen, die ÖVP und Sebastian Kurz, die werden quasi in Migrations- und Asylfragen Härte zeigen. Das ist, wofür sie gewählt wurden und das wird auch in dieser Koalition möglich sein.
Die konservative Welt, das ist die innere Sicherheit. Die Grünen hingegen sollen für den Natur- und Klimaschutz zuständig sein.
So war das mal ursprünglich gedacht. Man muss dazu sagen, es ist inzwischen ein geflügeltes Wort, dass heute nur noch die Reste aus beiden Welten übrig sind.
Auch wenn sich Kurz und Kogler damals bei ihrer Pressekonferenz um gute Stimmung bemühen, schon die Startbedingungen sind nicht gerade optimal. Hinter beiden Parteien liegt ein harter Wahlkampf. Die Vorgängerregierung aus Volkspartei und rechtspopulistischer FPÖ ist an der Ibiza-Affäre zerbrochen. Die Grünen haben voll darauf gesetzt, sich von Sebastian Kurz und seiner Partei abzugrenzen.
Mit dieser türkisen Schnäseltruppe geht es einmal gar nicht. Ja? Das ist ja völlig logisch.
So noch die Worte von Werner Kogler vor der Wahl in einem Interview mit dem Sender Puls 4. Jetzt sitzen er und seine Leute plötzlich mit diesen Schnöseln an einem Tisch. Streit ist also fast vorprogrammiert. Auch weil beide Parteien ideologisch bei vielen Themen meilenweit voneinander entfernt stehen.
Man denke an das schwierige Feld Migrationspolitik. Da hätte ich jetzt keinen müden Cent darauf verwettet, dass das lange hält, wenn die Migrationspolitik sehr stark im Vordergrund steht.
Doch anders als unsere Kollegin Petra Stolberg zunächst vermutet, sind es dann doch andere Themen, die die Weltlage in den ersten Regierungsjahren dominieren.
Trotz massiver Gegenmaßnahmen breitet sich das neuartige Coronavirus in China weiter aus.
Verunsicherung in der österreichischen Bevölkerung. Wie gefährlich ist das Coronavirus wirklich?
Kiew in den Morgenstunden. Sirenengeheul. Die Eskalation, die alle befürchtet haben, ist da.
Dadurch war das Migrationsthema zwar am Rande immer da, und das hat ja auch ordentlich geknirscht und gekracht, als es etwa ging um dieses Flüchtlingslager in Moria. Wie man sich da beteiligt, ob man da Kinder rausholt und so weiter, das war tatsächlich ein riesiges Thema. Das haben die Grünen aber in irgendeiner Form weggeatmet. Das ist ihnen auch gelungen.
Am Ende sind es nicht die weltpolitischen Herausforderungen, die die Regierung auf eine erste harte Probe stellen, sondern die große Krise der Volkspartei selbst.
Wegen des Verdachts auf Korruption hat es in Österreich eine Razzia bei der Regierungspartei ÖVP gegeben. Durchsucht wurden laut Berichten die Parteizentrale in Wien, das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium. Auch enge Vertraute von Bundeskanzler Sebastian Kurz stehen im Visier der Ermittler.
Das war tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die ÖVP das jetzt hinkriegt.
Als die Korruptionsvorwürfe gegen Sebastian Kurz öffentlich werden, setzen die Grünen ihrem Koalitionspartner eine Art Ultimatum.
Sie wollten tatsächlich einfach mit Sebastian Kurz nicht mehr weiterarbeiten, haben schon versucht, rundherum andere Mehrheiten zu suchen, mit allen anderen Parteien gesprochen, wie jetzt irgendwie eine Regierung fortgeführt werden kann, wenn die ÖVP an ihm festhält.
Doch es soll anders kommen. Die ÖVP gibt nach, akzeptiert das Ultimatum des Juniorpartners. Sebastian Kurz tritt zurück. Aber der Stich sitzt tief. Und unsere Kollegin Katharina Mittelstädt sagt, viele in der Volkspartei haben den Grünen bis heute nicht verziehen, dass Kurz gehen musste.
In der ÖVP ist ja immer noch die Wahrnehmung von damals, dass die Grünen mehr oder weniger den Kanzler der Volkspartei aus der Regierung geputscht haben.
Auf Sebastian Kurz folgt dann zuerst für wenige Wochen Alexander Schallenberg, der heutige Außenminister. Und schließlich dann Karl Nehammer. Ziemlich viele Kanzlerwechsel für das türkis-grüne Experiment.
Es gab durchaus viele Turbulenzen, auch intern, abseits der ganz vielen Krisen, die in dieser Legislaturperiode zu beackern waren.
Schon vor dem aktuellen Koalitionsstreit stand die Regierung also immer wieder auf wackeligen Beinen. Und jetzt, nach dem Eklat um das Renaturierungsgesetz, sieht es so aus, als wäre das Versprechen vom Besten aus beiden Welten komplett gescheitert. Oder?
Ich habe mir die Bilanz dieser Regierung ein wenig näher angesehen. Und man muss sagen, so wenig haben die gar nicht umgesetzt.
Das sind laut Petra Stoiber zum Beispiel eine ganze Reihe von Steuersenkungen, die die ÖVP durchsetzen konnte. Unternehmensgründungen wurden erleichtert. Österreich ist dem europäischen Raketenschutzschirm SkyShield beigetreten. Das Budget für das Bundesheer wurde deutlich aufgestockt.
Und auch auf der grünen Seite ist einiges passiert. Zum Beispiel das Klimaticket, also eine Jahreskarte für fast alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich. Oder auch der Klimabonus oder die Einführung einer CO2-Bepreisung.
Also das sind schon einige Dinge, die hier geschaffen wurden. Und insofern ist es ja total kontraproduktiv, dass man jetzt die Dinge so schlecht redet.
Denn nicht nur in der aktuellen Regierungskrise, auch in den Monaten zuvor hat vor allem die ÖVP immer wieder Projekte in Frage gestellt, die sie vorher selbst mit den Grünen umgesetzt hat.
Wenn sie jetzt plötzlich sagen, naja, die CO2-Bepreisung, dann muss man schon darüber nachdenken, ob man das jetzt wieder abschafft. Diese ganzen Klimagesetze, das war alles viel zu ideologisch, das wollen wir nicht.
Die ÖVP sorgt also gewissermaßen selbst dafür, dass nach außen der Eindruck entsteht, Türkis-Grün sei gescheitert.
In der ÖVP ist irgendwann in dieser Regierung nach dem Abgang von Sebastian Kurz in schon Teilen der Basis das Gefühl entstanden, dass die Grünen für ihre Größe, die sie ja haben, sie sind ja eine Kleinpartei im Vergleich zur ÖVP, dass sie für diese Größe eigentlich irgendwie Oberwasser haben in dieser Regierung.
Tatsächlich gehen laut unserer Kollegin Katharina Mittelstädt einige größere Prestigeprojekte, marketingtechnisch, auf das Konto der Grünen. Vor allem das Klimaticket und die CO2-Bepreisung.
Und da ist jetzt natürlich dieses Renaturierungsgesetz nochmal ein extra Schlag, weil es aus ÖVP-Sicht zu klar vor Augen geführt hat, dass sich die Grünen nicht an Vereinbarungen halten und ihre eigenen Dinge durchsetzen, wie sie wollen.
Es gibt aber auch viele Vorhaben, bei denen sich die Grünen in der Regierung nicht durchsetzen konnten. Ganz vorne steht da wohl ein Klimaschutzgesetz, das sich die Grüne Partei eigentlich zum großen Ziel gesetzt hatte, das aber bis heute nicht vorliegt. Oder auch eine Justizreform, die trotz einer grünen Justizministerin nicht umgesetzt werden konnte.
Also die Grünen wurden ganz bestimmt durch die ÖVP immer wieder beschnitten und das auch zum Teil stark.
Man könnte auch sagen, Volkspartei und Grüne haben wohl irgendwann erkannt, dass es eben doch nicht so leicht ist, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Dass man nicht einfach unabhängig nebeneinander regieren kann, sondern stattdessen schmerzhafte Kompromisse eingehen muss. Weil die Vorstellungen von dem, was beide Parteien für das Beste halten, teilweise völlig auseinanderliegen.
Wir müssen uns nur noch mal vor Augen führen, eine der Kernmessages, die Karl Nehammer auch in diesem Wahlkampf vermitteln wollte, ist ja, dass er für den Verbrenner steht. Also eigentlich das Gegenteil von irgendwie einer grünen Idee. Er will für die Österreicherinnen und Österreicher das Benzinauto retten.
Sebastian Kurz ist seinerzeit mit dem Versprechen in die Regierung gegangen, es werde keine Minimalkompromisse geben. Doch davon gibt es inzwischen viele. Vor diesem Hintergrund war die Eskalation beim Renaturierungsgesetz wohl für beide Parteien ein Signal an die jeweils eigene Wählerschaft. Wir lassen uns vom Koalitionspartner nicht unterbuttern.
Ich denke, gegenüber der eigenen Klientel profitieren wahrscheinlich beide.
Besonders die Grünen feiern sich für ihre Standhaftigkeit, wie hier beim Bundesparteitag vergangene Woche.
Die Grünen haben ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie tun das, was sie versprochen haben und sind am richtigen Ort zur richtigen Zeit und treffen die Entscheidungen.
Ich glaube aber auch, dass die ÖVP ihrer Klientel gegenüber einen Punkt gemacht hat, nämlich gegenüber auf jeden Fall den Bauern oder Teilen derer, die sagen, wir lassen uns von einem Koalitionspartner nichts vorschreiben, wo kämen wir denn dahin?
Ob die Rechnung von Grünen und ÖVP allerdings insgesamt aufgeht, naja.
Wer auf jeden Fall verliert, wenn man das so sagen kann, ist Österreich, weil ich glaube, wir haben uns mit dieser Aktion auf EU-Ebene nachhaltig blamiert.
Und das zerstrittene Bild, das die Koalition gerade abgibt, könnte auch potenzielle Wählerinnen und Wähler der beiden Regierungsparteien außerhalb der eigenen Klientel abschrecken.
Dabei sind es nur noch knapp 3 Monate bis zur Nationalratswahl. Der Termin am 29. September steht fest. Und vor allem für die Grünen ist eine erneute Regierungsbeteiligung nach der Wahl alles andere als sicher. In Umfragen steht die Partei gerade bei 8-10%. Ihre einzige Chance, weiter zu regieren, wäre, rein rechnerisch, aller Wahrscheinlichkeit nach in einem Dreierbündnis mit SPÖ und der Volkspartei.
Warum haben die Grünen den Streit mit dem Koalitionspartner also derart eskalieren lassen? Man fragt sich ja schon, haben sie sich damit nicht die Chancen auf eine erneute Regierungsbeteiligung verbaut?
Ich glaube, dass vielen bei den Grünen klar geworden ist, das war es jetzt mal für einige Zeit. Ich glaube, dass das sich schon länger durchgesetzt hat, dieser Gedanke, dass das wohl nichts mehr werden wird in der nächsten Legislaturperiode.
So sieht es unsere Kollegin Petra Stulber, dass also viele Grüne schon damit rechnen, nach der Wahl eher in der Opposition zu landen. Und deshalb versuchen im Finale noch zu schaffen, was zu schaffen ist.
Wohl auch im Bewusstsein, dass möglicherweise ein paar Gesetze wieder abgeschafft werden, die man unter Türkis-Grün eingeführt hat. Ich sagte eben zum Beispiel CO2-Bepreisung. Die Sache mit dem nationalen Klimaplan ist völlig unsicher, was eine nächste Regierung damit tun wird. Also das sind lauter so Dinge, wo die Grünen wissen, okay, wir müssen da auch unseren Fußabdruck hinterlassen in dieser Regierung.
Gleichzeitig haben die Grünen offenbar eine Art Strategiewechsel vorgenommen. Statt immer wieder nach Kompromissen zu suchen, um weiter zu regieren, wollen sie ihren Markenkern schärfen.
Und sollten die Grünen vielleicht doch besser abschneiden als prognostiziert, dann sind sie wieder im Spiel. Das geht aber nur, wenn man Ecken und Kanten hat und wenn man weiß, wofür eine Partei steht.
Und dann gibt es womöglich noch einen Punkt bei den Grünen, der bei vielen schon fast wieder in Vergessenheit geraten ist. Die Affäre um die EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling. Die hat den Grünen zwar bislang noch nicht so stark geschadet, wie viele in der Partei wohl befürchtet hatten.
Bei der EU-Wahl haben die Grünen ja zwar schon ein paar Prozentpunkte verloren, aber gar nicht so schlecht abgeschnitten. Die Auswirkung der Causa Schilling zeigte sich aber ganz bestimmt daran, dass eben der Listenzweite, der davor gar nicht so besonders bekannt war, Thomas Weitz, enorm viele Vorzugsstimmen bekommen hat, also auch viel mehr Vorzugsstimmen als Lena Schilling, die ja quasi die Frontfrau war in diesem Wahlkampf.
Und laut unserer Kollegin Katharina Mittelstädt besteht bei einigen Grünen durchaus die Sorge, dass sich die Affäre noch weiterziehen könnte.
Es ist zwar auch noch ein Gerichtsverfahren anhängig, das in den Wahlkampf hineinreichen wird.
Nämlich die Klage des Ehepaars Born-Mehner, die Schilling vorwerfen, falsche Aussagen verbreitet zu haben. Der grüne Coup ums Renaturierungsgesetz, der gerade die Schlagzeilen in Österreich bestimmt, kam also in diesem Sinne gerade zur richtigen Zeit.
Ich will den Grünen nicht unterstellen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt, aber natürlich war es schlussendlich auch eine Art Ablenkungsstrategie.
Unsere Kollegin hat die Umweltministerin diese Woche auch zum Gespräch getroffen.
Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich habe das gut abgewogen und ich habe auch, und das ist der ausschlaggebende Punkt, mir die juristische Expertise geholt, um einen Weg zu finden, der rechtskonform ist.
Leonore Gewessler hat auf mich in dem Interview, das ich mit ihr geführt habe, eigentlich sehr gelassen gewirkt. Ich glaube, sie sieht sich einerseits im Recht, aber kann auch andererseits einfach einen großen grünen Erfolg für sich verbuchen.
Dass Gewessler rechtliche Konsequenzen drohen, ist wie gesagt eher nicht zu erwarten. Anders ist es mit den politischen Folgen.
Ihre Stärke innerhalb der Grünen ist gleichzeitig ihre Schwäche als potenzielle Koalitionspartnerin für alle anderen Parteien, also speziell eben für die ÖVP in Zukunft, da ist sie, glaube ich, unten durch.
Ist das konservativ-grüne Projekt damit also nach der Wahl endgültig Geschichte? Fragt man die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler selbst, dann klingt das erstmal anders.
Würden denn die Grünen, deren Vizechefin Sie ja sind, nach dieser ganzen Causa überhaupt nochmal mit der ÖVP koalieren wollen?
Warum nicht? Wir haben immer, und das zeichnet die Grünen aus, nicht das Wer in den Vordergrund gestellt, sondern das Was ist mit wem möglich.
Und auch unsere Kollegin Petra Stoiber würde trotz aller Zweifel jedenfalls keine Wette darauf abschließen, dass sich ÖVP und Grüne, auf gut österreichisch gesagt, nochmal auf den Backel hauen.
Du sollst ja niemals nie sagen. Aus jetziger Sicht würde ich sagen, ja puh, viel verbrannte Erde kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht werden nach dem 29.09. die Karten neu gemischt, weil die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sie sind.
Und wenn die Europawahl eins gezeigt hat, dann, dass man Umfragen nur bedingt trauen darf. Der FPÖ wurden monatelang rund 30% prognostiziert, mit weitem Abstand zu allen anderen Parteien. Tatsächlich ist sie dann am Ende nur bei 25% gelandet. Immer noch stärkste Kraft, aber nur knapp vor der ÖVP und der SPÖ. Was den Ausgang der Wahl angeht, ist also immer noch vieles offen.
Womöglich könnte am Ende auch eine ganz andere Partei von dem Streit zwischen ÖVP und Grünen profitieren. Nämlich die liberalen Neos. Die liegen mit den Grünen in Umfragen etwa gleich auf und wären für die ÖVP gerade mit ziemlicher Sicherheit der beliebtere Koalitionspartner, sollte es zu einem Dreierbündnis mit der SPÖ kommen.
Wenn man Beate Meindl-Reisinger, der Neos-Chefin, zuhört, hat man schon auch das Gefühl, dass sich die schon ein bisschen vorbereitet auf Regierungsverantwortung. Also ist das vielleicht die wahrscheinlichere Variante. Aber wie gesagt, sag niemals nie.
Ob Volkspartei und Grün das Zerwürfnis über ein EU-Naturschutzgesetz mehr genutzt oder geschadet hat, das ist am Ende gar nicht so leicht zu sagen. Einerseits war der Streit für beide Parteien eine Chance, ihr Profil zu schärfen, der eigenen Wählerschaft klarzumachen, wofür man steht und wie weit man bereit ist, für die eigenen Überzeugungen zu gehen.
Andererseits profitieren Regierungsparteien selten von Streit. Das Bild, das ÖVP und Grüne gerade abgeben, schadet nicht nur Österreichs internationalem Ansehen, sondern könnte beiden noch zum Verhängnis werden, sollten sie sich nach den Wahlen nämlich doch überraschend für eine gemeinsame Koalition entscheiden.
Danach sieht zwar derzeit nicht viel aus. Schaut man allerdings auf die Bilanz der Regierung, dann kann das türkis-grüne Experiment doch einige Errungenschaften vorweisen. Manche Kompromisse, sei es bei der ökosozialen Steuerreform oder beim Klimabonus, waren vielleicht gar nicht so schlecht, wie es Grüne und vor allem ÖVP gerade ihrer Wählerschaft verklickern.
Mit ziemlicher Sicherheit wird es nach der Nationalratswahl nicht leicht, Mehrheiten für eine Regierung zu bilden. Und es gilt immer noch die alte Regel: Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Yasemin Yüksel und Felix Klein. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss.
Und Baba.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruitz, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Inside Austria kannst du Fruitz jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruitz.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.